Herr, wir danken dir dafür, dass wir mutig vor deinen Thron kommen dürfen, weil wir durch dein Blut reingewaschen sind. Danke, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, deine geliebte Braut, deine Herde, dein Tempel, dass wir Reben an deinem Weinstock sein dürfen, dass wir zu der Familie Gottes gehören dürfen. Wir loben dich für dieses herrliche Privileg heute Morgen und bitten dich, dass du uns eine neue Begeisterung für deine Gemeinde aufs Herz legst. Amen. Jetzt gucken wir mal, ob das hier mit der PowerPoint geht. Samu, hast du die PowerPoint für mich? Ich habe am Anfang eine Frage für euch, nämlich wisst ihr, welches die am schnellsten wachsende Gemeinschaft, christliche Gemeinschaft in Deutschland ist? Also ich glaube, die meisten von uns haben mitbekommen, dass es nicht die großen Volkskirchen sind, die evangelisch-lutherische und auch nicht die römisch-katholische, die sind eher schon seit Jahrzehnten dabei zu schrumpfen und erleben eher einen Negativtrend. Sie erleben einen Rückgang ihrer Mitglieder und dieser Trend wird sich wohl auch in den nächsten Jahren noch weiter fortsetzen. Es ist leider auch nicht der Bund freier evangelischer Gemeinden, zu dem wir gehören. Unser Bund stagniert in der Mitgliederzahl. In den letzten Jahren war er sogar leicht rückläufig. Das ist ja leider so. Wir würden uns wünschen, dass das anders ist. Es ist aber auch nicht einer der anderen Gemeindebünde, die wir aus Deutschland kennen, also nicht die Pfingstler oder Methodisten oder Mennoniten oder Baptisten, andere christliche Denominationen. Was ist also die größte oder die am schnellsten wachsende christliche Gemeinschaft in Deutschland? Es ist die Gruppe der sogenannten Unchurched Christians, das heißt die entkirchlichten Christen. Sie sind Personen, die sich als Christen verstehen, aber ihr Leben als Christen außerhalb von Kirchen oder Freikirchen leben wollen. Reinhard Schink, jetzt gucke ich mal, ob ich hier weiterklicken kann. Reinhard Schink, das ist der Vorstand der Evangelischen Allianz in Deutschland, er hat gesagt, wir erleben in unserer Kultur aktuell ein hohes Maß an religiöser Individualisierung. Frei nach dem Motto, ich kann auch ohne Kirche Christ sein. Umfragen zeigen, dass viele Menschen heute diesem Satz zustimmen. Und hier sind nicht zuerst die Hunderttausenden gemeint, die ohnehin schon in innerer und äußerer Distanz zum Glauben und zur Kirche leben und irgendwann die Institution Kirche auch formal verlassen. Gemeint sind Personen, die als Christen leben wollen, aber aus unterschiedlichen Gründen frustriert sind von Kirchen, welcher Couleur auch immer. Und er erklärt dann weiter, dass das auch ganz passend ist zu dem gesamtgesellschaftlichen Trend in unserer Zeit, nach dem unbedingten Wunsch nach Selbstbestimmung, nach dem Wunsch und Streben nach Unabhängigkeit in allen Lebensbereichen. Und ja, die Idee, sich einer Gruppe von Menschen, mit ihnen sich zu verbinden, vielleicht mit Menschen, die in vielen Punkten ganz anders sind, als man selber ist, vielleicht auch anders glauben in manchen Punkten, das scheint einfach nicht mehr zeitgemäß zu sein in unserer Zeit. Im Neuen Testament finden wir allerdings ein ganz anderes Bild und wir sehen dort nichts von dem sogenannten Solo-Christsein ohne Gemeinde. Wir wissen, die Entscheidung, als Christ zu leben, der Entschluss, Jesus nachzufolgen, ist eine ganz persönliche, eine ganz individuelle Entscheidung. Das heißt, ob du das Evangelium, dass Jesus Christus für Sünder gestorben ist, dass ob du das annimmst, als Christ leben möchtest, das ist eine persönliche Entscheidung, die du mit all seinen Konsequenzen auch über das Leben hinaus treffen musst. Diese Entscheidung kann dir niemand anderes abnehmen. Jeder von uns wird einmal eines Tages ganz persönlich vor dem Richterstuhl Gottes stehen und für sein Leben ganz individuell Rechenschaft ablegen müssen. Aber obwohl dieser persönliche Glaube ganz wichtig und notwendig ist, sehen wir im Neuen Testament, dass sobald ein Mensch Christ wird, er dadurch zur Gemeinschaft der Glaubenden, zur Gemeinde Jesu Christi dazugehört. Und das ist, wir haben letzte Woche über den Segen gesprochen, eine Predigt über den Segen gehört und ich dachte, Mensch, was für ein Segen, was für ein gewaltiges Geschenk, zur Gemeinde Jesu dazugehören zu dürfen und Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Und trotzdem ist es ja so, wie Reinhard Schink das auch festgestellt hat, dass Gemeinde oft auch mit Frust verbunden ist. Wer von uns war nicht auch schon mal frustriert mit Gemeinde? Ich könnte wetten, dass heute Morgen auch ein oder zwei Hände voll von euch hierher gekommen sind mit Gemeindefrust. Vielleicht wart ihr über irgendetwas frustriert, wenn ihr an die Gemeinde gedacht habt. Vielleicht habt ihr euch über etwas geärgert. Und dass etwas nicht so ist, wie ihr euch das gewünscht hättet oder wie auch immer. Ich freue mich, dass ihr trotzdem gekommen seid. Es ist gut, dass ihr trotzdem gekommen seid und weiter daran festhaltet. Und ich möchte mich auch outen. Heute Morgen bin ich nicht frustriert zur Gemeinde gekommen, aber ich habe das auch schon immer wieder erlebt, dass das Gemeindeleben auch für mich frustrierend war. Und als Pastor bekommt man natürlich Einblicke auch in das Leben anderer Christen und da erlebt man auch ganz viel Frust. Man erlebt auch viele schöne Dinge, aber man hört auch viel davon, dass Gemeinde frustrierend ist. Also ja, Gemeinde ist frustrierend. Manchmal ist es vielleicht so, dass wir sagen, ja, früher war das anders. Wir können uns dieser falschen Illusion hingeben, ja, in den guten alten Zeiten, da war es noch viel besser. Zu der Zeit, als die Apostel gelebt haben, zu der Zeit der Urgemeinde, da waren die guten, die goldenen Zeiten, da gab es diesen Gemeindefrust nicht. Und wenn wir den Text, den wir vorhin gelesen haben, wenn wir das sehen, dann kann man vielleicht das Christsein so als mit einer rosaroten Brille sehen und denken, okay, damals war wirklich alles gut. Aber wenn wir dann weiter im Neuen Testament lesen, dann werden wir sehr schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Wir erleben und sehen, dass auch damals schon nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen war. Auch damals gab es schon Herausforderungen. Die ersten Gemeinden, von denen wir in der Bibel lesen, waren genauso wenig perfekt, wie wir es sind. Denn auch sie bestanden aus Sündern wie ich und du. Zum Beispiel lesen wir im Philipperbrief, wo Paulus zwei Frauen namentlich zurechtweisen muss, weil sie sich gestritten haben. Im ersten Korintherbrief lesen wir davon, dass jemand aus der Gemeinde ausgeschlossen werden musste, weil er mit der Frau seines Vaters sexuellen Verkehr hatte. Wir lesen von falscher Lehre in vielen Briefen und nicht selten kamen die falschen Lehrer sogar aus der Mitte der Gemeinde. Und eine Stelle, die mich auch persönlich ganz bewegt, ist am Ende des zweiten Timotheusbriefes, wo Paulus schreibt, er spricht dort über seine erste Gerichtsverhandlung, die er erlebt hat, und er sagt dort, alle haben mich verlassen. Und dann sagt er, natürlich nicht der Herr, er stand mir bei in dieser Situation, aber alle seine Glaubensgeschwister haben ihn in dieser Situation verlassen. Er ist darüber nicht bitter, er sagt, möge es ihnen nicht angerechnet werden, aber Paulus wäre kein Mensch wie du und ich, wenn er nicht auch in dieser Situation enttäuscht gewesen wäre und wenn er traurig gewesen wäre darüber und vielleicht auch ein Stück weit frustriert darüber, dass er so im Stich gelassen wurde in dieser Situation. Was ich eigentlich sagen will, ist, frustriert sein über die Gemeinde gehört ein Stück weit zum Christsein hier auf Erden dazu. Hier auf Erden gibt es keine perfekte Gemeinde. Und wie jemand so schön gesagt hat, und wenn es sie gäbe, spätestens wenn du dazu kämst, wäre sie nicht mehr perfekt. Ich habe heute Morgen zwei Dinge mit uns vor. Ich möchte zuerst einmal vom Neuen Testament zeigen, dass das, was ich vorhin behauptet habe, dass es tatsächlich so ist, dass Christsein ohne Gemeinde nicht möglich ist, dass dieses Solo-Christsein nicht möglich ist. Oder anders ausgedrückt, dass der persönliche Glaube und die Gemeinschaft der Glaubenden, der Heiligen, untrennbar miteinander verwoben ist. Und dann möchten wir als zweites noch eine Frage stellen, wie gehen wir dann mit unserem Frust, den wir auch über Gemeinde empfinden, um? Gibt es einen anderen, gibt es einen besseren Weg, als auszusteigen, das Handtuch zu werfen und als entkirchlichter Christ zu leben? Also wie lässt sich vom Neuen Testament her zeigen, dass Christsein nur in Gemeinschaft der Heiligen geht? Wir können das an den vielen Bildern im Neuen Testament sehen, die für die Gemeinde verwendet werden. Sie alle machen deutlich, wer mit Jesus Christus in einer Beziehung ist, ist damit zugleich in Beziehung mit seinem Leib, mit seiner Gemeinde. Denn Christus und die Gemeinde sind untrennbar miteinander verbunden. Ich habe euch dieses Bild mitgebracht, das Bild von Weinstock und den Reben. Wer an Christus, dem Weinstock, ist, der ist zugleich mit den anderen Reben an diesem Weinstock organisch verbunden. Es geht nicht anders. Wenn du am Weinstock bist, wenn du an Christus bist, dann bist du eine Rebe neben vielen anderen Reben. Oder das Bild von der Herde, da habe ich jetzt kein Bild, aber vielleicht machst du einen weiter. Danke, Samuel. Also, Jesus, oder in der Bibel wird das Bild von der Herde verwendet, von dem Hirten, der ein guter Hirte ist, der eine Herde hat. Und wer zu Jesus gehört als seinen Hirten, der gehört automatisch zu der Herde. Und er ist nicht ein einzelnes Schaf auf einer einzelnen Weide, so abgezäunt, ganz isoliert. Nein, er gehört in diese Gruppe von anderen Schafen, die Jesus als seinen Hirten hat. Wir haben auch ein weiteres Bild, das zeigt, dass wer Christ wird, zu einer Einheit gehört, die aus unterschiedlichen Teilen besteht, nämlich das Bild vom Tempel. Das wird auch im Neuen Testament verwendet. Wer sich mit dem Eckstein dieses Bauwerk Gottes verbunden hat, mit Christus, der ist eingefügt in den Tempel Gottes mit ganz vielen anderen Steinen. Oder das Bild vom menschlichen Körper, das kennt ihr natürlich auch. Wer mit dem Haupt, mit Christus verbunden ist, als ein Glied an seinem Leib, der hat ganz viele andere Mitglieder, mit denen er eins geworden ist. Und das Bild von der Familie, wenn Gott dein Vater ist, dann sind alle anderen Kinder Gottes deine Geschwister. Diese herrliche Wahrheit bekennt Paulus zum Beispiel am Ende von Epheser 2. Am Anfang geht es um unsere Rettung aus Gnade und er endet Kapitel 2 mit diesem herrlichen Blick darauf, wo er dann in Vers 19 sagt, dass wir nun zu der Familie Gottes gehören und dass wir zusammengefügt sind zu einem heiligen Tempel. Wir erwarten im Dezember unser drittes Kind und freuen uns sehr darauf. Und dieses Kind wird Alena und mich als seine Eltern haben. Und es wird unseren Familiennamen tragen. Es wird ein Heistermann sein. Aber genau mit der Geburt wird dieses Kind auch zwei Geschwister haben. Zwei ältere Geschwister, ob es will oder nicht. Es hat keine andere Wahl. Und wir hoffen, dass das gut geht. Und so ist das auch mit uns, wenn wir durch Jesus Christus in Gottes Familie hinein adoptiert werden. Wir hatten nicht ein Recht, zu dieser Familie zu gehören. Wir hatten keinen Anspruch darauf. Gott hat sich aus freien Stücken dazu entschieden, jeden von uns, wenn wir ein Teil geworden sind, zu adoptieren. Und wir sind zur Familie Gottes dazugekommen und dürfen jetzt diesen Familiennamen Christ tragen. Der Verfasser des Hebräerbriefs, er hat es so gesagt, weil Gott viele Menschen als seine Kinder in die Herrlichkeit führen wollte, hat er den Wegbereiter ihrer Rettung, das ist Jesus, durch Leiden vollkommen gemacht. Das war der angemessene Weg für ihn, der Ursprung und Ziel aller Dinge ist. Er, der heilig macht, und die, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Deshalb schämt er sich auch nicht, sie seine Geschwister zu nennen. Das heißt, wenn Gott dein Vater ist, dann sind seine anderen Kinder deine Brüder und Schwestern, ob es dir gefällt oder nicht. Sie gehören zu deiner Familie. Also all diese Bilder zeigen, wer zu Christus gehört, der gehört automatisch auch zu seiner Gemeinde. Oder Herbert Pogernatz hat es vor einigen Wochen hier so gesagt, wer berufen ist zur Gemeinschaft mit Christus, ist damit auch immer berufen zu der Gemeinschaft miteinander in der Gemeinde. Vielleicht machst du noch einen weiter, danke Samu. Dann, wenn man sich die Frage stellt, was ist eigentlich ein Christ? Dann kann man nicht dabei stehen bleiben zu sagen, okay, ein Christ ist jemand, der diese Erlösung durch Jesus Christus ganz persönlich im Glauben angenommen hat, der mit Gott versöhnt wurde, sondern man muss auch immer sagen, ein Christ ist jemand, der dadurch auch mit all den anderen versöhnt wurde, die Gott erlöst hat, der mit ihnen zusammengefügt wurde. Das heißt, die persönliche Errettung, die persönliche Erlösung, Versöhnung mit Gott durch den Tod Jesu, sie mündet immer in der Versöhnung mit denen, für die Jesus Christus in gleicher Weise gestorben ist. Und ein Zitat, was ich euch mitgebracht habe, das bringt das sehr gut auf den Punkt. Da schreibt jemand, wenn ein Mensch Christ wird, dann schließt er sich nicht nur deshalb einer Gemeinde an, weil dies ein guter Weg ist, um geistlich zu wachsen. Er wird Teil einer Gemeinde, weil dies ausdrückt, wozu Christus ihn gemacht hat, zu einem Glied am Leib Christi. Mit Christus verbunden zu sein, bedeutet auch, mit jedem anderen Christen verbunden zu sein. Und diese universelle Verbindung muss ihren lebendigen Ausdruck in einer lokalen, in einer örtlichen Gemeinde finden. Das heißt, wann immer wir über einen Christen sprechen, dann sprechen wir über ein Glied am Leib Christi, und dies wird ausgedrückt durch die Zugehörigkeit zu einer Ortsgemeinde. Und kommen wir jetzt noch zu einem dritten Grund, nämlich dass authentisches, das echtes, das gelebtes Christsein nur im Zusammenschluss mit der Gemeinde möglich ist. Solange wir ohne andere Christen sind, ist unser Bekenntnis zu Christus irgendwie hohl, irgendwie leer, irgendwie eher theoretisch. Aber wie wird es sichtbar, dass wir Christen geworden sind? Indem wir ganz viel in der Bibel lesen und vielleicht sogar auch Bibelverse auswendig lernen, indem wir vor dem Essen beten oder indem wir unseren Glauben anderen bekennen oder von unserem Einkommen etwas spenden. Ja, das sind alles schöne und gute Dinge. Aber wirklich sichtbar und wirklich erfahrbar wird unser Christsein doch erst dann, wenn ich bereit bin, mich mit einem Haufen anderer Sünder abzugeben, zusammenzutun und mit ihnen ein Leben in gegenseitiger Liebe und Fürsorge zu führen. Da wird das Leben, das Jesus Christus schenkt, erst wirklich sichtbar und erfahrbar, wo wir Menschen lieben, die uns oft eigentlich Gründe geben, warum wir sie nicht lieben könnten. Wo wir Menschen vergeben, obwohl sie uns verletzen, weil Christus uns vergeben hat. Wo wir andere Menschen nicht aufgeben, wenn sie uns wirklich anstrengen und manchmal sogar nerven. Wo wir Menschen lieben, mit denen wir vielleicht überhaupt nichts gemeinsam haben, außer unser gemeinsames Bekenntnis zu Jesus Christus. Und wenn wir einander so lieben und diese Liebe zueinander wird uns auch wirklich etwas kosten, daran wird die Welt auch erkennen können, wie sehr Gott die Welt geliebt hat, wie sehr Gott Sünder geliebt hat, die seine Liebe nicht verdient hatten. So verkündigen wir durch unser Leben diese frohe Botschaft vom Evangelium. Denn wie wir einander lieben, so hat Gott uns geliebt. Das verkündigen wir mit unseren Worten, aber durch unsere Taten wird diese Botschaft erst wirklich lebendig und auch glaubwürdig. Wenn wir einander lieben, auch wenn wir vielleicht einander nicht liebenswürdig finden. Weil Gott uns auch trotzdem geliebt hat. Das heißt, nur zusammen, nur im Leben miteinander können wir der Welt wirklich glaubhaft und authentisch unseren christlichen Glauben an Jesus bezeugen und bekennen. Alleine können wir das nicht tun. Wenn ich auf einer einsamen Insel bin, dann kann ich nicht Liebe zeigen. Dann kann ich diese Liebe, die Gott mir gezeigt hat, nicht erwidern, indem ich andere Christen liebe. Jakobus hat es so gesagt, wenn du sagst, du bist Christ, aber nicht deinen Bruder und deine Schwester liebst, dann ist dein Glaube nur tote Theorie. Und Johannes sagt, an der Liebe untereinander wird die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. Die Liebe zu den Geschwistern, das ist das Erkennungszeichen echter und gelebter Jesus-Nachfolge. Wir könnten auch jetzt weiter, wenn wir über das christliche Leben nachdenken, wir könnten auch weitergehen in die Themen, zum Beispiel in die Geistesgaben. Wofür hat denn der Geist Gottes jeden von uns begabt? Wir haben heute Morgen einige dieser Gaben sehen können. Wofür hat Gott uns diese Gaben gegeben? Damit wir mit diesen Gaben den Leib Christi als Ganzes aufbauen und stärken. Und ohne in einer Gemeinde zu sein, können wir diesen Dienst an anderen Christen gar nicht ausleben. Oder die Frucht des Geistes. Die meisten Aspekte dieser Frucht sind Sachen, die sich nur entfalten, wenn wir im Leben in Gemeinschaft sind. Liebe, Freundlichkeit, Geduld, Langmut, Güte, wie können wir diese Sachen ausleben? Wie können sie sich in unserem Leben entfalten, wenn wir nicht Teil einer Gruppe sind, wo wir Menschen diese Dinge zeigen und es praktisch wird? Und wenn du dich wirklich danach sehnst, dass dein Glaube praktisch und erfahrbar wird, dann möchte ich dich ermutigen, sei ein Teil einer Gemeinde, einer unperfekten Gemeinde, wie sie jede Gemeinde ist. Verbinde dich mit diesen anderen Glaubensgeschwistern und du wirst erleben, wenn du diese Geschwister liebst durch dick und dünn, wie dein Glaube wächst und stärker wird. Viele, die das so leben, können das durch ihr persönliches Leben bezeugen und dürfen das erleben, wie ihr Glaube dadurch gewachsen ist und ihre Liebe gewachsen ist. Und wir brauchen noch aus einem anderen Grund die Gemeinde für ein echtes und gelebtes Christsein. Denn wer Christ geworden ist, der weiß auch, ich bin noch nicht am Ziel angekommen. Ich habe noch eine Wegstrecke vor mir. Und es hat deshalb etwas mit Demut zu tun, sich einzugestehen, dass man auch die Hilfe anderer Christen braucht. Dass man sagt, ja, ich bin noch in diesem Körper, im Fleisch, wie die Bibel das nennt, ich bin noch Teil der gefallenen Schöpfung. Und deshalb brauche ich diese gegenseitige Fürsorge, diese gegenseitige Liebe, diese gegenseitige Verantwortlichkeit auch der Gemeinde. Wir brauchen andere, die uns dieses Wort Gottes, dieses Evangelium immer wieder zusprechen. Wir brauchen das Vorbild reiferer Christen, die uns eine Idee geben, wie unser Leben auch eines Tages aussehen könnte, wenn wir Jesus Christus weiter nacheifern, wie das praktisch aussieht, im Glauben zu wachsen. Wir brauchen die Gebete anderer Christen, wir brauchen den Trost anderer Christen. Und manchmal brauchen wir auch die Ermahnung anderer Christen, wenn wir uns auf Abwege begeben haben. Und wir brauchen dafür die Gemeinde. Und ich denke, es ist diese Ermahnung, die wir auch brauchen. Von wem würden wir es uns sonst sagen lassen, als von den Menschen, von denen wir wissen dürfen, ja, sie lieben uns wirklich, sie haben eine wirkliche Liebe zu uns und mit ihnen habe ich mich zu dieser liebevollen und verbindlichen und fürsorglichen Gemeinschaft zusammengetan. Das wird im Neuen Testament Gemeinde genannt. Also genauso wie, oder dann noch ein weiterer Punkt, genau wie du die Gemeinde brauchst, braucht auch die Gemeinde dich. Das ist vielleicht, diese Perspektive vergessen wir manchmal. Wir denken, ja, die Gemeinde ist gut für mich, aber nimm auch die Perspektive ein, dass du gut für die Gemeinde bist, dass die Gemeinde dich braucht, deinen Beitrag, deine Gaben, dein Dasein. Wir haben gerade schon über die Gaben gesprochen. Gott hat dich in einer ganz einzigartigen Art und Weise gemacht. Er hat dich mit einzigartigen Gaben auch befähigt und sie sind dafür gegeben, dass du dich in einem Leib einfügst und dort deinen Platz einnimmst, um diesem Leib zu dienen und so zur Auferbauung der ganzen Gemeinde beiträgst. Das heißt, wer sagt, ich möchte nicht zur Gemeinde gehören, ist nicht nur töricht, sondern er ist in gewisser Weise auch egoistisch, weil er das nicht geben möchte, was Gott ihm für die anderen gegeben hat. Paulus sagt es an einer Stelle so, das Auge kann doch nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht, und der Kopf doch nicht zu den Füßen, ich verzichte auf euch. Das sind drei Argumente, die wir im Neuen Testament finden, dass dieses Solo-Christsein ohne Gemeinde, dass es nicht möglich ist, dass das Neue Testament uns eine andere Vision zeigt für das Christsein, nämlich dass es immer in Verbindung mit der Gemeinschaft der Glaubenden ist. Die Bilder im Neuen Testament zeigen es uns, dass die Definition davon, was ein Christ ist, zeigt es uns und die Tatsache, dass wir den Glauben nur wirklich leben können im Zusammenschluss mit der Gemeinde. Kommen wir jetzt zu einem weiteren Punkt. Vielleicht machst du nochmal weiter. Danke, Samuel. Wie können wir jetzt dann mit unserem Frust umgehen? Wenn uns dieser Weg des Ausstiegs aus Gemeinde verwehrt ist, wie gehen wir dann mit unserem Frust über Gemeinde um? Gibt es einen besseren Weg, als irgendwann zu sagen, ich quittiere hier meine Mitgliedschaft, ich steige aus, ich werde vielleicht dadurch ein Teil dieser traurigen Statistik der entkirchlichten Christen oder entwurzelten Christen? Wie können wir anders leben? Und zunächst möchte ich uns ermutigen, dass wir, wenn wir frustriert sind, vielleicht noch ein weiter, Samu, dass wir uns fragen, was ist eigentlich die Ursache für meinen Frust? Oder was ist die Ursache für meine Unzufriedenheit? Denn es gibt, wenn man so will, es gibt gute Unzufriedenheit, aber es gibt auch schlechte Unzufriedenheit. Es gibt eine Art der Unzufriedenheit, die eigentlich von Stolz gespeist ist. Eine Unzufriedenheit, die entweder denkt, ich brauche die Gemeinde nicht, oder die sagt, ich habe etwas Besseres verdient. Eine Unzufriedenheit, die eigentlich von einer Anspruchshaltung geprägt ist, wo jemand nicht kommt in die Gemeinde, um zu dienen, sondern um bedient zu werden. Und sobald jemand in die Gemeinde kommt oder nach kurzer Zeit, kann man eigentlich schon feststellen, mit welcher Haltung kommt dieser Mensch in die Gemeinde. Jemand hat das mal verglichen mit einem Restaurant-Tester. Es gibt ja so Menschen, die testen Restaurants und dann verteilen sie Sterne. Und vielleicht kommen auch manche Menschen so in die Gemeinde, dass sie sagen, gut, ich verteile jetzt hier mal 4 Sterne für die Musik und 2 Sterne für die Predigt und 3 Sterne für das Verhalten der Gemeindemitglieder. So, ist so durchschnittlich, oder? Kommen Sie als jemand, der sagt, ich freue mich, dass ich ein Teil einer Gemeinde sein darf. Ich möchte diesem Leib dienen. Ich möchte mich diesem Leib hingeben. Ich möchte mich der Gemeinde hingeben. Ich möchte mich daran freuen, dass ich Gnade empfangen habe und diese Gnade an andere weitergeben. Dietrich Bonhoeffer hat ein sehr bekanntes Buch über die Gemeinde oder über das gemeinsame Leben als Christen geschrieben. Und er hat gesagt, dass wir alle manchmal in der Gefahr stehen, einem gewissen Traumbild von unserer Gemeinde nachzuhängen. Ein Bild, wie die Gemeinde nach unserer Vorstellung unbedingt sein sollte. Und dann an die Gemeinde herantreten mit diesem Traumbild und dadurch eigentlich die Gemeinschaft belasten. Und er hat das geschrieben, vielleicht, genau, das sehen wir hier, er hat geschrieben, Gott hasst die Träumerei, denn sie macht stolz und anspruchsvoll. Wer sich das Bild einer Gemeinschaft erträumt, der fordert von Gott, von dem anderen und von sich selbst die Erfüllung. Er tritt als Fordernder in die Gemeinschaft der Christen, richtet sein eigenes Gesetz auf und richtet danach die Brüder und Gott selbst. Er steht hart und wie ein lebendiger Vorwurf für alle anderen im Kreis der Brüder. Weil Gott den einzigen Grund unserer Gemeinschaft schon gelegt hat, weil Gott uns längst, bevor wir in das gemeinsame Leben mit anderen Christen eintraten, mit diesen zu einem Leib zusammengeschlossen hat in Jesus Christus. Darum treten wir nicht als die Fordernden, sondern als die Dankenden und Empfangenden in das gemeinsame Leben mit anderen Christen ein. Das finde ich ein sehr starkes Zitat von Bonhoeffer. Das heißt, wenn wir frustriert sind und wir haben gesagt, es passiert uns ein, lasst uns unser eigenes Herz prüfen. Und da, wo wir Überheblichkeit und Stolz und diese Anspruchshaltung entdecken, lasst uns das Gott bekennen und davon umkehren. Und dann soll alles dann so bleiben, wie es ist. Müssen wir dann das, was vielleicht noch nicht gut ist in der Gemeinde, müssen wir es einfach dann hinnehmen und muss alles so bleiben, wie es ist? Nein, das muss es nicht. Denn wie schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen einem sündigen Frust und einer heiligen Unzufriedenheit. Gegen das eine wollen und müssen wir ankämpfen und das andere wollen wir zulassen und sogar nähren. Denn letztlich ist es diese heilige Unzufriedenheit, die der Antrieb dafür ist, dass Gemeinde Veränderung erfährt, die jede Gemeinde hier auf Erden nötig hat. In gewisser Weise haben die Frustrierten recht in einem Punkt, nämlich, dass die Gemeinde tatsächlich noch nicht so ist, wie sie sein soll. Um es mal positiv auszudrücken, jede Gemeinde hat noch ein Wachstumspotenzial und kann noch reifer, gesünder und innerlich gefestigter werden. Und es ist gut und richtig, danach zu streben, dass eine Gemeinde ihr ganzes Potenzial voll ausschöpft. Die Reformatoren hatten ein Motto, vielleicht sehen wir das hier einmal, die haben gesagt, Ecclesia semper reformanda est. Ich kann kein Latein, aber übersetzt heißt das, die Gemeinde muss beständig reformiert werden. Die Gemeinde muss beständig reformiert werden. Sie sahen sich in einer Situation im 15. Jahrhundert, wo sie ganz schreckliche Abweichungen von dem Wort Gottes gesehen haben in der Gemeinde. Aber sie haben die Gemeinde nicht aufgegeben. Sie haben nicht das Handtuch geschmissen. Sie sind nicht aus der Gemeinde ausgetreten. Die Reformation war nicht die Gründung einer neuen Gemeinde. Nein, die Reformatoren sind in der Gemeinde geblieben und wollten die Gemeinde verändern, von innen heraus. Sie wollten sie reformieren und dann wurden sie irgendwann rausgeschmissen. Aber sie haben erkannt, diese Gemeinde braucht Veränderung und wir müssen sie anhand des Wortes Gottes neu verändern, neu ausrichten. Die Gemeinde muss ja von Gottes Wort her neu geprägt werden. Und in diesem Sinne braucht jede Gemeinde eine fortwährende, eine andauernde Reformation, eine Erneuerung, eine Veränderung, auch unsere Gemeinde. In einem Buch, das ich euch auch sehr empfehlen kann, das heißt, Was ist ein gesundes Gemeindemitglied? Da erzählt der Autor, der auch Pastor ist, am Anfang von einer, ja, typischen Begebenheit eines Pastors, und die hat er tatsächlich auch erlebt. Nach dem Gottesdienst ist eine Frau zu ihm gekommen, ein Gemeindemitglied, und hat sich über verschiedene Dinge in der Gemeinde beklagt und hat sich darüber beklagt, was verändert wurde, und hat sich auch darüber beklagt, dass die Dinge, die sie geändert haben wollte, sich nicht verändert haben. Sie hat sich bei ihm beklagt. Und er hat gesagt, normalerweise wäre sein Reflex gewesen, in dieser Situation zu fragen, und was möchtest du, was ich jetzt tue? Was soll ich jetzt konkret machen? Und dann schreibt er, in einem seltenen Moment der Klarheit fragte er stattdessen, und was wirst du tun, um den Zustand der Gemeinde zu verbessern? Wie kannst du als Gemeindemitglied dazu beitragen, dass sich die Gemeinde positiv verändert und entwickelt? Und das ist, um ehrlich zu sein, unser Wunsch und unser Gebet für jeden von uns, dass wir nicht Teil dieser traurigen Statistik werden und irgendwann auch aus der Gemeinde austreten und sagen, ich habe jetzt die Schnauze voll, ich schmeiß hin, sondern dass wir uns immer wieder, da wo wir sind, ob wir jetzt hier an diesem Ort sind oder irgendwann an einem anderen Ort sind, dass wir uns immer fragen, was kann ich denn als einzelner Christ dazu beitragen, dass die Gemeinde die Art von Reformation erfährt, die sie braucht, die Art von Gesundung, die Art von Reifung, die Art von Entwicklung. Wie kann ich meinen Beitrag dazu leisten? Wie kann ich mich einbringen? Dieser Pastor hat dann geschrieben, die Gesundheit der Ortsgemeinde hängt von der Bereitschaft ihrer Mitglieder ab, ihr Herz zu prüfen, ihr Denken zu korrigieren und ihre Hände für die Arbeit des Dienstes einzusetzen. Das heißt, die Veränderung einer Gemeinde, die Reformation, die Erneuerung, die Gesundung einer Gemeinde ist nicht das Werk einiger weniger, der besonders Engagierten oder der Ältesten oder der Dienstleiter oder wie auch immer. Es ist das Werk aller Mitglieder. Alle sind gefordert. Wir alle haben auch von Gott eine Verantwortung bekommen, in der Gemeinde, wo wir sind, dass wir danach streben, dass wir als Gemeinde die Herrlichkeit Gottes in unserem Gemeindeleben mehr und mehr widerspiegeln und dass unsere Gemeinde mehr und mehr dem entspricht, wie Gott sich Gemeinde gedacht hat. Und mit dieser Frage wollen wir uns in den nächsten Wochen in dieser Predigtserie auseinandersetzen. Wie hat Gott sich eigentlich Gemeinde gedacht? Wie sieht denn eine gesunde Gemeinde nach Gottes Vorstellung aus? Und wir wollen uns diese Fragen ganz ehrlich stellen, weil wir sagen, ja, auch wir sind in einem Prozess, auch wir brauchen Veränderung. Auch bei uns ist noch nicht alles so, wie es sein soll, sondern wir wollen Gott ganz bewusst fragen in dieser Zeit, Herr, wo möchtest du uns verändern? Wo möchtest du uns wachsen lassen als Gemeinde? Damit wollen wir uns in den nächsten Wochen bis zum Advent beschäftigen in einer Predigtserie, und ich möchte euch nochmal einladen, nicht nur am Gottesdienst dabei zu sein und mitzudenken, sondern auch in diesen Nachbesprechungen, wenn ihr Zeit habt, dazu zu kommen, euch mit einzubringen, eure Gedanken mit einzubringen, eure Fragen zu stellen, gemeinsam darum zu ringen, wie möchte Gott unsere Gemeinde umgestalten. Und zum Abschluss für heute möchte ich uns noch einen Vers weitergeben aus dem Hebräerbrief, der, egal wo wir gerade stehen, ob wir gerade frustriert sind oder ob wir gerade hochmotiviert sind, der für uns alle, glaube ich, ein gutes Hirtenwort aus Hebräer 10 ist. Und lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Deshalb ist es wichtig, unsere Versammlungen nicht zu verlassen, wie es sich einige angewöhnt haben. Wir müssen uns doch gegenseitig ermutigen, und das umso mehr, je näher ihr den Tag heranrücken seht, an dem der Herr kommt. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für den Segen der Gemeinde. Danke, dass du uns in dein Leib eingefügt hast und dass wir Teil der Familie Gottes werden durften. Dass wir nicht alleine unser Leben als Christen leben, sondern dass wir gemeinsam mit Geschwistern, gemeinsam mit der Gemeinde unser Leben hier auf Erden bestreiten dürfen. Was für ein Segen! Und gleichzeitig wollen wir dir bekennen, dass wir oft auch frustriert sind, frustriert von uns selbst, vielleicht auch von anderen, von dem, wie Dinge in der Gemeinde sind. Und wir wollen dir diesen Frust hinlegen und dich darum bitten, dass du uns mit deinem Wort, deinem Geist durchleuchtest und uns zeigst, wo unsere Unzufriedenheit berechtigt ist, vielleicht aber auch, wo sie unberechtigt ist, wo es eher auf unseren eigenen Stolz zurückzuführen ist, auf unseren Anspruch. Wir wollen dich bitten, dass du uns lehrst durch dein Wort, wie du uns als Gemeinde haben möchtest. Es geht nicht darum, dass wir Gemeinde so bauen, wie wir es möchten, sondern wie du es möchtest. Du hast einen wunderbaren Plan für Gemeinde. Das ist die Hoffnung dieser Welt. Lebendige christliche Gemeinden, die gemeinsam deine Liebe in Wort und Tat bezeugen. Und wir bitten dich, dass du uns wachsen lässt. Vor allem innerlich, in diesem gemeinsamen Leben, in dem, was du für uns als Gemeinde vorhast. Bitte hilf du uns dabei. Bitte schenk uns offene Herzen für dein Wirken. Amen.